Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Morgen. US-Präsident Trump rüstet verbal etwas ab, trotzdem bleibt der Konflikt mit dem Iran gefährlich, auch für Europa. Wir sprechen gleich darüber, wie Russland einwirken könnte. Außerdem geht es in dieser Sendung um Frauen in den Niederlanden, die nicht genug Geld haben für Tampons, Binden und andere Menstruationsprodukte. Und wir berichten über den besonders langsamen Ausbau regenerativer Energiegewinnung in Polen. Es wirkte schon fast ein bisschen beiläufig. Bei einem Besuch in Istanbul hat Russlands Präsident Putin gestern zusammen mit seinem türkischen Kollegen Erdogan eine Waffenruhe im Libyen-Krieg gefordert und Zurückhaltung der Parteien im USA-Iran-Konflikt. Der eigentliche Anlass des Treffens war aber die pompöse Eröffnung einer neuen Pipeline, die russisches Gas in die Türkei und teilweise auch in die EU liefern soll. Die gemeinsame schriftliche Erklärung zum USA-Iran-Konflikt war das erste Mal, dass sich Putin diesbezüglich öffentlich geäußert hat. Er hatte offenbar wenig Eile, gemessen am großen russischen Einfluss in der Region. Deshalb die Frage an unsere Korrespondentin Christina Nagel in Moskau. Warum diese Zurückhaltung?
Ich glaube, dass es so wenig öffentliche Statements gab, war zum einen sicherlich der Tatsache geschuldet, dass hier bis heute Feiertage waren. Das heißt, heute ist der erste Arbeitstag. Heute geht das Leben hier in Russland wieder richtig los. Das heißt aber nicht, dass im Hintergrund trotzdem Fäden gezogen wurden. Also im Außenministerium brannte auch nachts oft das Licht. Da wurde viel telefoniert. Und zum anderen, da heißt es zwar jetzt erst allgemein, dass die Stunde der Diplomatie gekommen sei. Und das ist genau der Punkt, an dem Russland sich jetzt ins Spiel bringen will. Eben weil man viel Einfluss in der Region hat und weil man eben auch gute Beziehungen zu vielen Staaten in der Region hat, zu denen andere sehr schlechte Beziehungen haben. Und dazu gehört natürlich auch der Iran.
Russland und den Iran verbinden zum Beispiel enge Handelsbeziehungen. Wenn Russlands Präsident jetzt zur Diplomatie mahnt, wie Sie sagen, welchen Einfluss kann das denn ganz genau auf den Iran haben?
Es gibt da schon erhebliche Möglichkeiten, Druck auszuüben von russischer Seite. Russland ist ja einer der wichtigsten verbliebenen Handelspartner für den Iran. Man versucht hier immer ein bisschen auch die Folgen der US-Sanktionen abzumildern. Das gilt zum Beispiel auch für den Iran sehr wichtigen Ölhandel. Gleichzeitig kann Russland natürlich und tut das ja auch schon auf der internationalen Bühne, auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die Interessen des Iran vertreten. Und dazu kommt natürlich auch, dass Iran und Russland auch in Syrien zum Beispiel gemeinsame Sache machen. Also es gibt da sehr viele Einflusskanäle, wobei man eines, glaube ich, auch noch mal klar sagen muss. Anders als in der westlichen Wahrnehmung ist natürlich hier in Russland trotzdem nicht nur ausgemacht, dass sich allein die iranische Seite bewegen muss. Es gibt hier eine sehr klare, sehr eindeutige Kritik an den USA, die mit ihrer Politik gegen das Völkerrecht und mit ihren Sanktionen gegen die, wie es hier heißt, Gesetze des freien Handels verstießen. Und da gab es auch noch mal eine sehr klare Einordnung der Tötung des iranischen Generals, die so wörtlich als Akt gilt, der die Sicherheit und Stabilität in der Region gefährde. Also hier der Appell, Gewalt von beiden Seiten muss ändern.
Aus Sicht der deutschen Regierung, der EU, ist eines der zentralen Anliegen ja, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Die USA sind ausgestiegen. Präsident Trump will einen neuen Deal verhandeln, wie er sagt, und richtet diesen Appell auch an Russland. Wie steht man denn dort zu dem bestehenden Abkommen?
Also da gibt es hier eine sehr klare, sehr eindeutige Haltung, dass das Abkommen unbedingt erhalten werden sollte. Lavrov hatte Ende des Jahres, am 30. Dezember, nochmal Besuch vom iranischen Außenminister. Und da wurde nochmal sehr klar die Bedeutung dieses diplomatischen Meisterwerks quasi anerkannt. Da hieß es, das sei einer der wichtigsten Schritte zur Stärkung der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen. Deshalb gibt es auch von russischer Seite immer wieder Druck, auch auf die Europäer, da nicht einzuknicken, sondern auch weiter für den Erhalt des Abkommens zu kämpfen. Denn eines ist auch hier klar, und ich glaube, das ist auch vielen anderen klar, wenn es zu Neuverhandlungen wirklich kommen sollte, dann werden sich die lange hinziehen, erst recht in einem Jahr, wo der Präsidentschaftswahlkampf in den USA nochmal an Fahrt aufnimmt. Das heißt, wenn Verhandlungen, dann dafür wäre man offen auf der Basis des bestehenden Vertrages. Aber der muss aus Sicht der Russen auf jeden Fall erhalten bleiben.
Kommen wir zum anderen Krisengebiet, zu Libyen. Seit gut 5 Jahren herrscht Krieg in dem Land. Russische Kämpfer unterstützen eine der Parteien. Die Türkei steht auf Seiten der anderen. Dass beide ausgerechnet jetzt eine Waffenruhe ab Sonntag fordern, was bezweckt Putin damit?
Na, zum einen ist Russland, glaube ich, sehr daran gelegen, dass es nicht zu einer Konfrontation der stellvertretend dort kämpfenden Parteien kommt, eben zum Beispiel zwischen türkischen und russischen Kämpfern. Das will man natürlich auf jeden Fall verhindern. Zum anderen will man aber damit sicherlich auch nochmal unterstreichen, dass man eben auch dort massiven Einfluss hat und dass man, anders als der Westen, das muss man dabei immer mitdenken, für einen Waffenstillstand sorgen kann, für eine Deeskalation sorgen kann. Als Beispiel wird da natürlich jetzt gerne verwiesen auf Nordsyrien, wo das auch gelungen ist, zumindest in Teilen. Und darauf ist man natürlich hier durchaus auch stolz. Denn die Botschaft soll natürlich auch in diesem Fall sein, wenn im Nahen Osten oder auch in Nordafrika sich diplomatisch etwas bewegen soll, dann kommt an Russland keiner mehr vorbei. Und da geht es eben nicht nur darum, dass sich die USA oder die Europäer mit den betroffenen Staaten an den Tisch setzen, sondern Russland will da klar beachtet und mit dazugeholt werden.
Gestern der Besuch in der Türkei, tags davor war Putin zu Besuch beim syrischen Präsidenten Assad. Was verraten diese ersten Auftritte im Jahr über seine politische Agenda 2020, vielleicht auch mit Blick auf Europa?
Ich glaube, das unterstreicht noch einmal, dass Russland seine Rolle als neue, einflussreiche Macht im Nahen Osten weiter nutzen will. Das Ziel, da sind sich die Experten hier im Prinzip alle einig, ist, dass man da die neue Ordnungsmacht werden will. Da kommt ihnen natürlich zugute, dass Amerika seine Truppen zurückzieht. Da kommt natürlich ihnen auch zugute, dass jetzt zum Beispiel durch die Tötung des iranischen Generals die Amerikaner an Einfluss in der Region, zum Beispiel im Irak, noch mal deutlich verlieren. Und das ist das Vakuum, was man natürlich nutzen will. Und mit Blick auf die Europäer, da will man, glaube ich, gerne erreichen, dass man sieht, dass man ohne Russland nicht kann. Also eine Geschichte, die zwar nie thematisiert wird, die aber sicherlich im Hintergrund eine Rolle spielt, ist, dass man natürlich gerne an den Tisch der G7 zurückkommen würde, also auch da G8 werden würde. Und man würde gerne mit den Europäern mehr gemeinsame Sache machen. Da gibt es immer mal wieder die ausgestreckte Hand. Und deshalb darf man auch gespannt sein, was bei dem Besuch Angela Merkels am Samstag hier in Moskau dann an Ergebnissen erzielt wird.
Christina Nagel, danke nach Moskau. Statt 19. Seit dem neuen Jahr gilt in Deutschland der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Tampons, Binden und andere Menstruationsprodukte. Sie werden damit als Artikel des täglichen Bedarfs von Frauen anerkannt. Mehr als 190.000 Menschen hatten das in einer Petition gefordert. Etliche andere Länder haben die Steuer auf Hygieneprodukte für Frauen wesentlich eher reduziert oder sogar ganz abgeschafft. Die Niederlande zum Beispiel. Dort gelten auf Tampons und Binden 9%. Und trotzdem sagt in einer Befragung einer Hilfsorganisation etwa jede 10. junge Frau, dass sie sich Tampons und Binden nicht leisten kann. Folgen: gesundheitliche Risiken und gesellschaftliche Isolation. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Was für die Deutschen die Tafel ist, sind für die Niederländer die Voedselbanken, die Essensbanken. Auch in Voorschoten bei Den Haag gibt es eine. Die 30-jährige Katie holt sich dort jede Woche eine Kiste mit Nahrungsmitteln ab. Immer donnerstags für sich und ihre beiden kleinen Söhne.
Ja, Paprikas, Spruitjes, Ontbijtgranen.
Diese Woche liegen Paprika in der Kiste, Rosenkohl, Nudeln und Frühstücksflocken. Saft, Käse, Brot und Tomaten.
Und Tomaten.
Tampons sind nicht dabei. Die bekommt Katie nur manchmal, vor 2 Wochen zum letzten Mal. Denn Tampons und Monatsbinden gehören so wie Shampoo oder Deodorant nicht zum Standardsortiment. Leider, seufzt Katie.
Ja.
Die alleinerziehende Mutter ist arbeitslos. Und weil sie Schulden abbezahlen muss, bekommt sie sogenanntes Wochengeld. Jede Woche 90 Euro. Damit muss sie alle Lebensmittel bezahlen, Kleidung, Drogerieartikel. Für Extras bleibe da nichts übrig. Oft genug auch nicht für Tampons. Rund 10 Euro bräuchte sie dafür jeden Monat.
Ja, soms wel. En dann ging ich bei der Buurfrau lehnen of bei meiner Mutter fragen.
Manchmal hole ich sie mir bei meiner Mutter. Und wenn es wirklich nicht anders geht, bei meiner Nachbarin. Das mache ich nicht gerne, weil ich mich schäme. Einmal musste ich Klopapier benutzen, aber das habe ich nicht lange ausgehalten. Da habe ich dann doch wieder die Nachbarin gefragt, auch wenn ich mich noch so schämte.
Ich schäme wel davor.
Jede 10. Niederländerin zwischen 12 und 25 Jahren hat manchmal nicht genug Geld, um Hygieneprodukte für die Menstruation zu kaufen. Das ergab eine Umfrage der Entwicklungshilfeorganisation Plan International Nederland. Viele der betroffenen Frauen und Mädchen melden sich bei der Arbeit krank oder schwänzen die Schule, wenn sie ihre Tage haben. Sie versuchen, sich mit Zeitungspapier oder mit Stofffetzen zu behelfen und wechseln Binden und Tampons nicht oft genug. Das könne zu Infektionen führen, berichtet Christa Gray Notredacht von Plan International Nederland. 2% der Befragten gaben sogar an, Tampons oder Binden wiederzuverwenden, um zu sparen, und gefährden damit ebenfalls ihre Gesundheit.
Eventuell kwalijk voor de gezondheid.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam De Bovengrondse, eine, wie sie sich selbst nennt, feministische Plattform aus Amsterdam. Sie befragte neben 170 Frauen auch 50 Hilfsorganisationen wie die Halsarmee und die Essensbanken. Es gehe um ein doppeltes Tabu, so Projektleiterin Lorraine de Boer. Menstruation sei ein Tabu und Armut auch.
Menstruation ist eigentlich Tabu und Armut ist auch ein bisschen Tabu.
Deshalb setzt de Bovengrondse auf Aufklärungskampagnen an Schulen. Sie hat die Regierung in Den Haag aufgerufen, weitere Untersuchungen durchzuführen. Die Sozialdemokraten haben im Parlament bereits entsprechende Fragen gestellt. Außerdem wurde zu einer großen Spendenaktion aufgerufen. Mit dem Geld sollen 800 bedürftige Frauen in Amsterdam ein Jahr lang gratis mit Hygieneartikeln versorgt werden. Wichtigste Forderung fand de Bovengrondse: Die Kommunen sollen dafür sorgen, dass Tampons und Monatsbinden gratis verteilt werden. An Schulen, Bibliotheken, Essensbanken und Obdachloseneinrichtungen. Großes Vorbild ist Schottland. Dort stellen Universitäten und Schulen den Frauen und Mädchen seit einem Jahr Hygieneprodukte genauso wie Toilettenpapier kostenlos zur Verfügung.
Okay, so, das ist gut.
Katie, die junge Mutter aus Forsroten, traut ihren Ohren nicht, als sie das hört.
Wow.
Das würde sie sich auch wünschen.
Na, das soll fein sein, dass das hier auch kann, ja.
Über Frauen in den Niederlanden, die sich Menstruationsprodukte nicht leisten können, berichtete Kerstin Schweighöfer. Auf der einen Seite der Straße stehen vom Kohleruß geschwärzte Gebäude, auf der anderen Seite wird in einem Technologiepark an klimaschonenderer Energiegewinnung getüftelt. Dieses Bild aus Katowice veranschaulicht, wie es gerade bestellt ist um Polens Klimapolitik. 80% seiner Energie zieht das Land aus der Kohle, mehr als jeder andere EU-Staat. Und gleichzeitig soll regenerative Energiegewinnung ausgebaut werden. Besonders in der traditionellen Kohleregion Schlesien ist das eine Gratwanderung, die wir uns diese Woche in Europa heute aus verschiedenen Perspektiven anhören. Heute sind wir in Katowice, wo Ernst Ludwig von Aster besagten Technologiepark für klimaschonende Energiegewinnung besucht hat.
Patrick Bjawas blickt in den Himmel über Katowice. Die Wintersonne schimmert durch den grauen Dunst.
Die Farbe vom Himmel ist ein bisschen anders. Das heißt, heute wir haben sehr viel Smog.
Der 41-Jährige schlägt den Mantelkragen hoch, eilt über den Parkplatz zwischen großen Hallen hindurch. Früher stand hier eine Farb- und Chemiefabrik. Heute wirbt an dieser Stelle der Gewerbe- und Technikpark Eurozentrum um Investoren. 35.000 Quadratmeter Fläche, 3 Energieeffizienzgebäude, ein Passivhaus, etliche Produktionshallen.
Ja, das ist ein Beispiel, dass auch in Schlesien man kann ohne Probleme die grünen Technologien benutzen. Und die Leute gucken es und wir machen sehr viele Werbung.
Bjawas deutet auf das Nachbargrundstück.
Ja, das ist ein Kontrast, sehen Sie.
An der Straße ziehen sich verrußte alte Backsteingebäude entlang. Braungelber Rauch steigt aus den Schornsteinen. Gleich gegenüber strecken sich drei große Solarpaneele gen Himmel. Am Passivhaus funkeln futuristisch anmutende Photovoltaikelemente. Luft- und Wärmetauscher sorgen für besseres Klima. Private Investoren haben den Hightech-Park mit EU-Unterstützung errichtet.
Normalerweise müssen wir einmal pro Jahr die Filter austauschen, aber in Polen müssen wir es jedes Monat.
Zumindest während der Heizperiode. 1.000 Euro pro Filterwechsel, das ist der Extrapreis für die Energieeffizienz in der Kohleregion. Jawas lächelt, auch diese Ausgaben sind einkalkuliert, denn schließlich wird mit dem Gewerbepark Geld verdient, vor allem mit seinen technischen Angeboten.
Ein Labor, sogenannte künstliche Sonne, um die Solarkollektoren und Photovoltaik zu testen. Und wir haben auch Klimakammern, 6 Klimakammern.
Kuba, wpuść nas, proszę.
Jawas bittet ins Schulungsgebäude. Eigentlich ist er Jurist, arbeitete erst für die Stadtverwaltung in Krakau. Ihn faszinierte das Thema Energieeffizienz, die erneuerbaren Energien. Also plante er den Park hier in Katowice, überzeugte Investoren, kümmerte sich um die EU-Förderung. Nebenbei organisierte er auch noch Kampagnen für bessere Luft und sitzt für die Grünen im Stadtrat.
Wir haben R8 organisiert, also es war 10 Konzerten in 10 Plätzen für 10 Minuten.
Konzerte, Flashmobs, Unterschriftensammlungen. Spätestens seit dem Klimagipfel im Dezember 2018 in Katowice gäbe es eine richtige Umweltbewegung in der Region, freut sich Białas. Etliche Initiativen kämpfen für saubere Luft, einige auch für den Kohleausstieg. Doch noch, sagt Białas, beeinflussen die staatlichen Kohleunternehmen maßgeblich die Energiepolitik. Dabei sprechen sich 67% der Polen für einen Ausbau der regenerativen Energien aus. Doch es fehlt an Gesetzen und vielerorts an Know-how. Darum belegen auch immer mehr Handwerker und Installateure Kurse im Schulungszentrum des Parks.
Also das ist unser Schulungszentrum hier. Wir haben hier verschiedene Technologien, 2 Arten von Wärmepumpen, 3 Arten von Solarkollektoren und auch 3 Arten von Photovoltaik.
Mit energischen Schritten kommt eine Frau durchs Foyer, Pani Elu. Białas muss dreimal rufen, um sie zu stoppen. Elzbieta Duraj ist im Auftrag der deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer unterwegs, versucht Hightech-Firmen nach Katowice zu locken. Auch sie hat ihr Büro im Park.
Schlesien, also mit Kohle, mit Gruben, mit dieser ganzen Schwerindustrie. Aber da hat sich wesentlich seit einigen Jahren verändert. Also viele moderne Industrie, viele grüne Bereiche.
Und die neuen Firmen, sagt sie lachend, kommen gerne in den Innovationspark. Das Investitionsklima stimmt, gut ausgebildete Fachkräfte, ausgeklügeltes Energiemanagement. Ein Ingenieurdienstleister aus NRW zum Beispiel hat hier seine polnische Niederlassung geöffnet mit 250 Angestellten. Draußen auf dem Parkplatz mustert Patrick Białas wieder den Himmel über den Solarpaneelen. Er ist immer noch grau, Kohlegeruch liegt in der Luft.
Es gibt Leute, die haben sehr viel Geld, 2 neue Wagen, aber sie brennen zu Hause Müll, weil das ist billiger und das kostet nichts und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Alles ist im Kopf.
Also muss er weiter Überzeugungsarbeit leisten, im Park um Investoren werben, auf der Straße für bessere Luft demonstrieren und im lokalen Parlament für seine Ideen streiten. Denn seit der letzten Kommunalwahl sitzt Białas auch noch im Stadtrat von Katowice als einziger Vertreter der Grünen.
Hauptidee ist, dass zuerst brauchen wir eine gute Energiepolitik für Polen, dann brauchen wir einen Plan für Energiewende und danach brauchen wir sehr mutige Politiker.
Ernst Ludwig von Aster berichtete, morgen geht es in unserer Reportagereihe dann um die Spätfolgen des Kohleabbaus in der polnischen Stadt Bytom. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Bastian Rudde.